So, ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich sehe, einige sind neu dazugekommen. Ihr wart heute früh noch nicht da. Andere mussten gehen. Aber es ist schön, dass wir wirklich so eine ganze Gemeinschaft heute haben können, den ganzen Tag über. Das hat mich sehr ermutigt, hierher zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich, ja. Preis den Herrn. So, lasst uns jetzt nochmal beten, dass der Herr uns einen frischen Geist schenkt, offene Herzen, und dass wir wirklich, dass er zu uns reden kann. Letztendlich, was wir immer wieder singen, warum ist Lobpreis so wichtig? Das ist nicht so eine Aufwärmübung. Das ist die Berufung des Christen, Gott groß zu machen, seine Namen zu erheben. Ja, und unter anderem mit Musik. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber unser Fokus muss auf ihn gerichtet sein. Und wisst ihr, wir leben in Zeiten und kommen in Zeiten, das ist nicht um Angst zu machen, aber um uns vorzubereiten, wo wir lernen müssen, dass unser Fundament ist Jesus. Die Bibel redet von Zeiten der Erschütterung. Und das, wisst ihr, viele, ich kenne viele Christen, die sagen, ich lese nie die Offenbarung, ich lese nie diese Dinge, weil das macht mir Angst. Wisst ihr, das heißt Offenbarung Jesu Christus, eine Offenbarung, seine Größe zu sehen. Und nur die kleinen Kinder, die machen das so. Wisst ihr, wenn irgendwas Schlimmes ist, dann halten sie das Kissen vor sich oder verstecken sich und dann denken, das ist dann weg. Wir sehen, was geschieht auf der Erde, aber unser Blick geht darüber hinaus. Wir sehen den Herrn auf seinem Thron. Amen.
Amen.
Und wir sehen den Feind, wie er natürlich weiß, seine Zeit ist kurz. Und mit jedem Juden, der nach Israel zurückkehrt, und mit jedem Stamm, das Evangelium hört, wissen wir, die Zeit rennt aus, wo der Feind hier noch wirken kann. Und deswegen versucht er alles an dämonischen Kräften freizusetzen noch. Und so viel, das heißt, die Bibel sagt, er ist ein Lügner, er ist ein Mörder, er will nichts Gutes. Weißt du, mit dem Feind sich einzulassen, es wird nie Leben bringen, sondern Tod. Mit Gott sich einzulassen, bringt Leben. Aber dafür müssen wir sehen, ja, die Welt ist in Erschütterung, weil sie zum Großteil sich entschieden hat, ohne Gott zu leben. Und die Bibel sagt auch ganz klar, das, was wir säen, werden wir ernten. Und es ist die Gnade Gottes, wenn wir vom Herrn Leben ernten. Amen. Wenn wir noch in dieses, es ist noch Gnadenzeit, weil Menschen noch umkehren können. Es ist nicht so, dass Gott nichts mehr tun kann. Menschen kommen noch zum Glauben. Amen. Menschen werden noch verändert, und so lange ist es gut zu beten und einzutreten. Und ich möchte eigentlich, wir haben jetzt zwar schon ein paar Lieder gehabt, nochmal mit dem Lied anfangen, so, weil wir hatten jetzt schon heute früh ein paar Bilder und Videos aus Israel, aber von einem Freund von mir, der auch Musiker ist, und die wohnen da in den judäischen Bergen, so ganz am äußeren Rand. Einige von euch waren schon dabei auf einer unserer Touren, und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir hätten jetzt keine Nachmittagsveranstaltung, sondern früh am Morgen. Es wäre jetzt so ganz früh, wie so ein Tag in Israel anfängt. Ja? So ein typischer Tag von einem gläubigen Juden, und darum geht es hier. Ja, einfach ein bisschen unseren Blick auch auf Israel zu richten. Einige von euch waren dort auf der Farm, Arugot Farm. Ihr wisst, die sind auch in einer ständigen Herausforderung. Leider von jüdischen Leuten, die sagen, ihr dürft da nicht sein. Also Juden, die anderen Juden sagen, ihr dürft nicht in Judäa sein. Ist schon komisch, ja. Muss man schon auch beten, weil die halt auch sehr von diesem linkspolitischen Geist beeinflusst sind. Aber Gott ist treu. Amen. Ich habe heute viel festgestellt, es ist das Schöne, wenn man hier nach Lübeck kommt, es kommen immer wieder mal neue Leute, die noch nicht auf dem Vortrag da waren. Aber ich denke mir immer, ach, wenn ich nach Lübeck komme, da jeder weiß schon eigentlich alles. Was soll ich denen noch erzählen? Aber es sind immer wieder mal neue Leute da. Von daher, wenn wir auch noch mal ein paar Grundlagen sagen, auch noch mal ein, zwei Sachen wiederholen von heute früh, was ich schon gesagt habe. Ja, es geht darum, Christen helfen, jüdischen Menschen nach Israel zu kommen. Dieses Wort Aliyah heißt hebräisch hinaufsteigen und beschreibt diesen Prozess, wenn ein Jude heimkehrt. Und die Juden, die heimkehren, die heißen Olim. Wenn es jetzt nur eine Frau ist, ist es eine Ola, und wenn es ein Mann ist, ist es ein Ole. Hat nichts mit dem spanischen Ole zu tun, aber so kann man es merken. Ja. Manche sagen dann immer, die beten für die Olims. Olim ist schon Plural. Man muss nicht sagen Olims. In der Bibel gibt es auch keine Cherubims oder Seraphims. Das ist schon Plural. I-M hinten. So wie dieses Wort Jerusalem ist auch Plural. Ja, ist auch interessant, dass Jerusalem im hebräischen Namen Plural ist. Warum? Weil es gibt ein himmlisches und ein irdisches Jerusalem. Ist interessant. Schon in dem Namen ist es schon drin. Ja, also das Hebräische ist eine sehr interessante Sprache. Wenn ihr mal mit uns seid, da wo wir gerade das Video gesehen haben, und in Rabbi Ari oder in Rabbi Jeremy Mickich, dann bringt er uns auch immer was bei. Dieses Wort Liebe, ja, in diesem Wort Liebe, wer weiß, was es auf Hebräisch ist? Ahava, weil die Frauen wissen das, weil sie diese Kosmetik da relativ teuer kaufen. Ahava, in diesem Wort steckt dieses Wort Haf. Haf heißt geben. Also das Grundwort von Liebe ist geben. Wir alle kennen, oder die meisten kennen Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt und er gab seinen einzig geborenen Sohn. Liebe ohne Geben ist keine Liebe, sagt die Bibel. Das steckt in diesem Wort drin. Und es ist auch so interessant, unsere Vorstellung von Liebe in der Welt ist was ganz anderes. Ja? Da ist immer so, wenn dann Leute kommen, die sich dann scheiden lassen und ja, ich liebe meinen Mann nicht mehr. Und dann fragst du immer, ja, was verstehst du eigentlich unter Liebe? Ja? So ganz anderes Konzept wie von dem Hebräischen, von Gott her. Er liebt die Welt. Und wisst ihr, das ist die Grundlage, warum wir hier sind. Also ich weiß es von mir nicht. Ich weiß nicht so, habe so tolle Dinge gemacht, dass Gott gesagt hat, ja, ich kann gar nicht anders wie den als meinen Sohn irgendwie mal zu nehmen oder so. Den brauche ich unbedingt. Nee. Gott hat mich geliebt, als ich noch nicht mal geboren war und er schon wusste, was ich alles falsch machen werde. Und genauso ist es mit Israel. Also Gott hat Israel nicht erwählt, weil die so toll waren. Er hat die erwählt, als es noch gar nicht gab. Er hat einen Mann erwählt und daraus ein Volk gebildet. Die Grundlage ist immer Gottes Liebe. Das dürfen wir nie vergessen. Weil so viele Leute denken, aber die Juden, die haben es verspielt, die haben es irgendwie nicht gerafft, als Jesus hier war und so. Die Bibel sagt was ganz anderes. Gott bezeichnet sich als den, ich bin der Gott Israels. Und es hat sich nicht geändert. Anders heißt es mal, wo ist der Scheidebrief? Ich habe mich nicht geschieden von euch. Okay, ihr habt euch abgewendet von mir eine Zeit lang, aber am Ende der Zeit werdet ihr zurückkommen. Und wenn wir Hesekiel anschauen, Hesekiel 36, Hesekiel 37, ja, gerade jetzt am Pfingsten predigen viele über Hesekiel 37, das Tal der Totengebeine, und dann kommt der Geist und dann sagen die immer, und es wird Erweckung geben in Lübeck oder was weiß ich wo. Da steht gar nicht Lübeck drin. Da heißt es, wisst ihr, die Bibel legt sich ja selber aus meistens, so weit lesen wir dann immer gar nicht, weil es passt nicht in unser Konzept. Habt ihr mal Hesekiel 37 gelesen, ein bisschen weiter? Da sagt es, das bezieht sich auf Israel. Und wenn sie sagen, unsere Beine sind vertrocknet, wenn sie in ihren Gräbern sind, werde ich euch rausholen aus euren Gräbern. und ich werde meinen Geist in euch legen, wenn ihr zurückkommt in das Land, das ich euch gegeben habe. Da ist eine Verbindung zwischen der Rückkehr, und das ist die Hausaufgabe für heute Abend, so lange werden wir ja nicht machen, das mal selber zu lesen. Wenn ihr zurückkommt ins Land, dann werdet ihr meinen Geist bekommen. Und ein Stück weit sehen, spüren wir das ja jetzt schon kommen. Als der Staat Israel gegründet wurde, gab es, glaube ich, 23 an Jesus gläubige Juden im Land Israel. Heute gibt es schon über 300 Gemeinden und Gemeinschaften. Eigentlich so gut wie in jedem Ort. Der Prozentsatz auch zur Bevölkerung ist natürlich gestiegen, ist enorm. Ja, Gott schenkt Leben. Und es sind Leute wie hier, der Rabbi Jeremy und andere, die so eine Sehnsucht nach Gott haben. Ja, und die beten. Wisst ihr, die Juden beten oft mehr, dass der Messias kommt, als die Christen. Ist es nicht komisch? Obwohl doch Jesus uns auch gelehrt hat, er wird wiederkommen und wir sollen beten. Maranatha, er kommt bald. Wir, und gerade im Westen, uns geht es so gut. Wir denken, warum soll denn Jesus wiederkommen? Jetzt habe ich gerade mein Haus gebaut, jetzt habe ich mir ein neues Auto gekauft, jetzt will ich doch wenigstens noch meinen nächsten Urlaub genießen. Und dann eins nach dem anderen. Und wisst ihr, aber wenn du in Not kommst, wenn du mal alles verlierst, dann betest du ganz anders, sagst du, Herr, komm. Ja? Und deswegen, in gewisser Weise ist Zeiterschütterung auch Zeit der Gnade, weil wir wieder uns auf das Wesentliche konzentrieren, uns nicht ablenken lassen von so vielen unnötigen Dingen. Hier ist ein Bild, das habe ich gemacht vor 31 Jahren im Januar, dort war ich das erste Mal in Jerusalem. Und es war in der Nacht, wo ich ankam, kamen noch 120 andere Beter zusammen. Wir wollten eine Woche für Israel beten, aber an diesem Abend fing der Golfkrieg an damals mit den Raketen aus dem Irak. Und wir haben Gasmasken bekommen. Ich habe vorher noch nie eine Gasmaske aufgehabt, du musst es erst mal lernen, dann, wie du sowas benutzt. Dann hast du so zwei Spritzen bekommen, so ein ganzes Set im Notfall, falls du dir das reinspritzt. Ich muss sagen, ich hatte mehr Angst vor den Spritzen als vor den Raketen. Weil ich mir dachte, ach, wenn ich so eine Rakete triff, dann bist du beim Herrn. Und wenn du in Jerusalem bist, vielleicht auch ein paar Sekunden eher wie der Rest der Welt. Da hatte ich jetzt eigentlich gar keine, die Leute sagen dann immer, ach, hast du da keine Angst oder so. Ich meine, wie kannst du Angst haben, wenn du den Herrn kennst, da vor irgendwelchen Raketen. Aber auf jeden Fall, das war eine starke Zeit. Warum? Weil Gott ist, weil dann fokussierst du dich anders. Weißt du, wenn da so die Sirenen losgehen und du bist dann in so einem Raum nachts auch oft und so. Und in dieser Woche hat Gott gesprochen, hat gesagt, helf meinem Volk heimzukommen. Er hat jetzt nicht unbedingt gesagt, mach einen neuen Dienst. Es gibt ja so viele christliche Dienste, aber klar, irgendwo musst du ja eine rechtliche Form haben. Heute bei uns ist ja alles geregelt, du kannst ja nichts machen. Dann hat sich halt ein Dienst gebildet, der heute Ebenezer Operation Exodus heißt. Und seitdem dürften wir jetzt über 200.000 jüdischen Menschen nach Israel helfen. Aus einer kleinen Gruppe von Betern, die sich die meisten vorher gar nicht untereinander kannten. Und das ist Gnade Gottes, ja. Gott ruft Christen bei der Alia zu helfen. Und damals war ein Fokus natürlich der, so des Landes Nordens, diese ganzen Bibelstellen. Und man hat vielleicht Steve Lidl vorhin mal gelesen, der von dem Exodus und sie werden kommen auf, und klar, hier in Deutschland, ihr wart ja hier quasi fast an der Grenze, die Mauer wird fallen und die jüdischen Menschen kommen raus und sie sind ja gekommen. Manche sagen, es hat sich nicht erfüllt. Natürlich hat es sich erfüllt, bis heute. Ich meine, es hat sich recht anders erfüllt, als du gedacht hast. Die meisten kamen nicht über Deutschland, aber sie kamen Millionen nach Israel. Ja, aber es sind noch viele dort. Jetzt will ich ein bisschen einen Sprung machen. Ja, in Russland immer noch schätzungsweise zwischen 500.000 und 1 Million. In Ukraine um die vielleicht schätzungsweise 200.000. Jetzt sind es die letzten Wochen ein paar weniger geworden, vielleicht 15.000, 20.000 weniger. Andere sind in anderen Ländern, aber es ist immer noch eine sechsstellige Zahl. Auch noch in Kasachstan, Usbekistan, all diesen Ländern. Aber sie kommen heim aus dem Land des Nordens. Das war so unser Fokus. Und wir hatten ja am Anfang, dadurch ist ja auch eben ist ein bisschen bekannt geworden, hier mit den Schiffen, das ja, wo das so erfüllt hat. Ich werde meinen Banner zu den Heiden hin aufrichten und sie werden sie auf ihren Schultern tragen. Regelrecht haben die auf Schultern hochgetragen hier zum Chef. Ja, das. So, das war damals diese Zeit in den 90er Jahren, wo wir über 170 Schiffspassagen hatten, über 40.000 Olim eben da nach Israel gebracht haben und viele Helfer konnten mithelfen. Die Doreen hat heute früh berichtet, sie war eine davon. Vor 21 Jahren war sie da mal mit dabei. Ist es nicht wunderbar? Hat es so miterlebt hier, was auf den Schiffen war? Bist du da irgendwo drauf? Weiß ich nicht. Also das ist ja diese Bibelstelle aus Jesaja 60, wo davon die Rede ist. Sie werden mit Schiffen kommen, aber dann auch eben dieses, sie werden kommen, ja, da steht jetzt nicht drin mit dem Airbus oder Boeing Jet, aber vielleicht hat er sowas gesehen, so ein El Al Flugzeug, er sagt, wie auf Tauben, ja, sie werden geflogen kommen. Und das ist auch, wo die meisten kommen. Klar, mit den Schiffen war eine Zeit, auch jetzt von der Neuzeit, das war Ebenezer über viele Jahre. Wir wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die jüdischen Organisationen, die jeden alten Kahn irgendwo angemietet haben und da überfüllt sind die Juden gekommen. Teilweise die Engländer haben sie dann abgehalten oder versucht abzuhalten. Aber so in der Neuzeit, es waren die Schiffe, und vielleicht werden wir auch wieder Schiffe brauchen. Wir haben sogar extra jetzt vor 2 Jahren so ein Komitee wieder gegründet für Schiffe, wo wir evaluieren. Wenn jetzt wirklich mal in Tausenden kommen, und wir haben ja das erlebt in Covid, wie schnell auf einmal Flüge nicht mehr möglich sind. Oder auch jetzt zum Beispiel auf einmal über ein ganzes Land der Flugraum geschlossen. Jetzt auf einmal aus der Ukraine täglich Hunderte, in einem Monat in die Tausende. Ja, wie bringst du die hin? Vielleicht geht es gar nicht mehr mit Flügen, vielleicht brauchen wir wieder Schiffe. Ja, stellt euch vor, wenn wirklich dann mal die Aliyah kommt aus den USA mit den 6 Millionen Juden, wirst du vielleicht wieder Schiffe brauchen. Und wir wollen uns vorbereiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir Millionen von Dollar Rücklagen haben, aber zumindest so innerlich im Gebet uns Gedanken zu machen, wo sind Häfen, wo sind mögliche Wege, wie diese Schiffe nehmen können. Und ich meine, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt gehört, dass sogar von den ukrainischen Flüchtlingen, ich weiß nicht, ob Juden darunter waren, aus Estland jetzt kamen hierher zu euch nach Travemünde, oder wo geht da das Schiff hin? Also ihr seid ja da nah dran quasi. Ja, da kann doch durchaus sein, dass Juden dabei waren. Ja, also das ist ja so ein Weg nach Israel, hat ja oft mehrere Komponenten. Ja, aber was wir jetzt erlebt haben, und davon möchte ich ein bisschen berichten, war, als der Krieg anfing, und das ist für die von heute für ein bisschen eine Wiederholung, haben wir ja gleich am ersten Tag ein Team von 6 Leuten losgeschickt aus dem Westerwald, dort wohne ich seit einem Jahr, die sind dort hingefahren an die Grenze nach Polen in einen Ort, der heißt Czemyszel, mit P geschrieben vorne, frage mich nicht warum, aber es ist halt so, und das ist quasi die nächste Stadt an der Grenze zur Ukraine, der Hauptort, wo die Flüchtlinge kamen. Also als wir dort ankamen, da war so dieser Ort hat 50.000 Einwohner und da waren 60.000 Flüchtlinge in diesem Ort. Die waren überall. Ja, da kamen innerhalb von 70 Stunden über 15.000 neue im März im Durchschnitt. Das war einfach, ja, das hat sich gestaut. Waren angestanden, 15 bis 20 Stunden, um über die Grenze zu laufen. Das ist bei Minusgraden. Und wir hatten das Team dort und wir hatten sofort den Eindruck, wir müssen dort eine Base, es klingt jetzt ein bisschen englisch, wie sagt man, auf der Basis oder halt irgendwie einen Ort haben, wo wir Teams haben, die vor allem natürlich dann den jüdischen Menschen helfen, weil eben in der Ukraine viele jüdische Menschen sind, auch viele Israelis, so als ersten Anlaufpunkt und auch von da aus in die Ukraine reingehen. Und der Herr hat uns dann so ein Hotel geschenkt, wo wir danach erfahren haben, dass jemand aus der örtlichen Gemeinde ein paar Wochen vorher, der hat während des Gottesdienstes den Eindruck, durch die Straßen zu laufen und zu beten. Und dann ist er durch die Straßen gelaufen, musste vor dem Hotel stehen bleiben, hat den Eindruck, vor dem Hotel zu beten, Herr, gebrauche dieses Hotel für dein Werk. Und dann kommen wir und mieten dieses ganze Hotel an. Also wir haben erst 2 Zimmer gehabt, aber innerhalb von einer Woche, 10 Tagen, haben dann immer ein Zimmer nach dem anderen gemietet, hatten wir dieses ganze Hotel. Ja. Und bis jetzt, also schon seit gut 3 Monaten, ein bisschen über 3 Monate jetzt. Und das haben wir als Basis ausgebaut. Dort hatten wir so im Durchschnitt, sagen wir mal so 15 Volontäre, manchmal 20, manchmal ein bisschen weniger gehabt und haben die dann mit Teams rausgeschickt, das will ich jetzt nicht alles wiederholen, an verschiedene Orte. Aber eben, wir sind auch in die Ukraine reingefahren. Und die erste Fahrt in die Ukraine rein, da haben wir ein Video gemacht davon, den möchte ich euch gerne zeigen. Jetzt ist natürlich dort wärmer, also wenn es da von Minusgraden oder so die Rede ist, ist jetzt nicht mehr ganz so, aber es war halt damals so. Und es war natürlich auch eine große Unsicherheit. Ihr müsst euch vorstellen, ich war oft in der Ukraine, aber natürlich nie unter solchen Umständen. Wir wussten gar nicht, lassen die uns rein. Wir hatten damals vom ukrainischen Militär uns noch eine Spezialgenehmigung besorgt. Wir wussten, auf manches musst du aufpassen. Pappt ihr ans Auto so ein rotes Kreuz, das hilft auch ein bisschen und so. Sei nett und freundlich zu den Soldaten. Aber letztendlich, wir wussten nicht, was uns erwartet. Dann kamen wir an die Grenze. Wir waren das dritte Auto an der Grenze. Wir sind ganz früh losgefahren. Nachts war die gesperrt, weil da ist in der Ukraine bis heute Ausgangssperre. Und dann kamen wir da an und haben gesagt, nee, ist zu, weil 20 Kilometer weiter war ein großer Angriff gerade. Erstmal ist die Grenze zu. Dann hat sie doch aufgemacht, wir konnten rüber und wir konnten dahin. Und das könnt ihr hier sehen. Ich weiß nicht, habt ihr alle unseren YouTube-Kanal? Oder nee, ihr seid so geistlich, ihr schaut, habt kein Internet oder so. Aber falls ihr doch mal YouTube habt, dann schaut ruhig mal da rein. Wir machen seit Ende letzten Jahres alle 2 Wochen eine neue Folge, die heißt Alia News. Da gibt es so ein Team und klar, die letzten Monate haben sich jetzt auf Ukraine konzentriert, aber wir hatten jetzt auch eine Folge denn aus der Schweiz, ein paar Olim, auch mal ein paar andere Sachen, aber klar, das ist jetzt waren natürlich aktuelle Dinge und da haben wir so eine Spezialfolge hier gemacht.
Gerade jemanden im Rollstuhl und Soldaten, die ihm halfen. weiteren Pfarrers. Es ist großartig, dass wir helfen konnten und dass wir unser Team sehen durften. Wir danken dem Herrn für jeden, der für uns gebetet hat. Und wir danken ihm für seinen Schutz, dass wir bald wieder zurück sein können.
Ja, es war einfach ein kleiner Einblick. Es war natürlich damals, wie gesagt, sehr viel Unsicherheit. In der Zwischenzeit ist schon fast Routine, dass wir rüberfahren. Wir schauen, dass wir alle 2-3 Wochen rüberfahren, dass wir speziell Dinge hinbringen, die unser Team dort braucht. Ihr müsst wissen, wir haben 10 angestellte Mitarbeiter in der Ukraine. Davon sind 4 aktiv jetzt auf dieser Base. Ich habe bei uns in Polen eben die Tanja, also deren Mann zum Beispiel, ist ein Fahrer. Ihre Tochter, die haben wir eben geholfen, nach Deutschland zu kommen. Die hatte dann auch Covid. Und wo sie sich erholt hat, habe ich gesagt, bitte komm zu uns nach Polen, weil wir brauchen russisch sprechende Leute, die eine Ahnung haben auch von, wie helfen wir ihnen. Und dann haben wir noch eine andere junge Mitarbeiterin, die Kate aus Poltawa, die auf der Basis ist in Polen. Und andere Familienangehörige sind hier bei der Doreen in Norddeutschland, andere in Süddeutschland, einfach. Wir haben ja eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter, die jahrelang dabei sind und uns um sie zu kümmern. Und natürlich hat sich ihr Mann sehr gefreut, seine Frau wiederzusehen. Aber das ist natürlich keine leichte Situation. Ja. Zum Beispiel bei ihr ist es so, und sie weiß es noch gar nicht, dass ihr Haus komplett zerbombt ist. Sie hat nur noch den Koffer, den sie mitgenommen hat. Und ihr Mann traut es ihr gar nicht sagen. Er hat es mir gesagt, aber sie weiß es noch gar nicht. Ja. Die haben nichts mehr zurückzugehen. Sind ja Mitarbeiter von uns. Ja. Also sehr viele finden uns, weil ja über die Jahre die Teams gearbeitet haben. Wir haben ja tausende Adressen. Wir kriegen Anrufe von Rabbinern. Da ist jetzt eine Gruppe in dem und dem Ort, hol die raus. Und dann gibt es eben dieses Zentrum, wo ihr gesehen habt, dieses Hotel in der Ukraine, wo auch unsere Mitarbeiter jetzt sind. Das ist von der Jewish Agency angemietet. Und das spricht sich schon rum, da sammeln sich die Juden. Ja. Und dann, was wir natürlich machen, das sind die, die organisiert sind, weil wir an der Grenze ja stehen, mit Israel-Fahnen, weil wir auf der ukrainischen Seite, das habe ich heute früh gezeigt in dem Bericht, wir haben einen alten Eiswagen gekauft, nicht um dort Eis zu produzieren, sondern um Essen und warme Getränke zu geben auf der ukrainischen Seite. Wisst ihr, da wo die Leute so anstehen, und da haben wir auch die Israel-Fahne drauf, da steht drauf auf Russisch und auf Hebräisch, Aliyah-Transfer, das heißt, sie kommen an und sehen, da ist Israel, da ist Aliyah, da können sie uns kontaktieren. Und da filtern wir die schon. Und das erste Zelt an der Grenze ist übrigens auch von Israelis, von israelischen Ärzten ohne Grenze. Die haben uns sehr viele gebracht, auch sehr viele Holocaust-Überlebende in einer Woche. Da haben wir schon gedacht, wir müssen uns einen Krankenwagen kaufen, weil so viele Leute kamen, die liegend transportiert werden mussten und so. Jetzt haben wir ein Auto da, wo du mit dem Rollstuhl reinfahren kannst und dann auch 2 Rollstühle festmachen kannst. Im Moment kommen ja nicht mehr so viele, aber die ersten Wochen waren wirklich dramatisch. Also unsere Mitarbeiter in der Ukraine, vielleicht 2-3 Stunden Schlaf pro Tag, wenn überhaupt. Und bei uns auf der polnischen Seite, wenn wir 4 Stunden Ruhe hatten, oder Schlaf mal, Ruhe kann man es nicht nennen, was auch viel, weil du kannst nicht schlafen, wenn die Leute kommen Tag und Nacht, ihr müsst euch vorstellen, die sind vielleicht 4-5 Tage unterwegs bis zur Grenze, dann 0 Grad, dann stehen die 15-20 Stunden dort an. Du kannst ja nie planen. Wir hatten Leute, die haben Nachmittag angerufen um 3, ich bin an der Grenze, und die kamen dann früh um 9 am nächsten Tag an. Natürlich durchfroren, hungrig, durstig, ja. Viele, das habe ich heute früh schon gesagt, die hatten am Anfang vielleicht noch 2 Koffer und was, haben sie einfach liegen lassen, weil sie es nicht mehr tragen konnten. Die tragen dann lieber ihr Kind noch oder so, ja. Und kommen mit nichts an. Das, was ich heute früh gesagt habe, wo wir gemerkt haben, Leute haben sich gefreut, ihnen eine Unterhose zu geben, wo du gar nicht dran denkst bei uns was. Ne? Und ich weiß nicht, wie viel kamen mit Covid und mit allem, da hast du gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil da gibt es andere Probleme dann. Ja. Aber es war wirklich dramatisch. Jetzt ist es alles ein bisschen geordneter. Jetzt kommen auch weniger, aber ich habe euch ja mal hier so Zahlen aufgezeigt. Im Januar und Februar haben wir aus der Ukraine 45 Olim geholfen. Das ist so für Januar, Februar eine Durchschnittszahl oder ein bisschen gut. Und dann schaut euch mal hier an, im März waren es dann schon 1800, davon 700 in der Ukraine, unser Team, über 300 durch unsere Basis in Polen und dann über 700 über Moldawien. Und wir zählen nur die, denen wir persönlich irgendwo begegnet sind, also die wir in unseren Autos und so mitgenommen haben. Letztendlich geholfen haben wir viel, viel mehr natürlich, wenn wir dort Kleidung verteilen oder Essen oder so. Wir zählen die, die wirklich, das sind die, die Aliyah gemacht haben, ja. Wir hatten ja ganz viele, die hatten ja gar keine Papiere. Die sind dann erst haben gesagt, Mensch, meine Tochter wohnt in den USA oder in Griechenland oder so. Denen haben wir natürlich auch geholfen. Oder nach Deutschland sehr viele und so. Die sind in diesen Zahlen überhaupt gar nicht drin. Ja, das ist nur ein Bruchteil von denen. Dann, ihr seht, im April hat es schon nachgelassen, aber es waren immer noch sehr, sehr viele. Hier mal von der ganzen ehemaligen Sowjetunion. Und da seht ihr schon Russland, ist auch sehr am Steigen. Also auch wieder, das sind Olim, denen eben ESA geholfen hat. Ja? Also in Russland waren es Januar, Februar um die 400, 450 rum. Und dann im März schon 950, im April nochmal 900 und jetzt ist es am Steigen. Also Russland ist in der Zwischenzeit mehr wie Ukraine. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche pro Tag 2 Flüge aus Moskau alleine. Mit Olim, weil jetzt die russischen Juden raus wollen, einmal gibt es mehr und sie sehen, alle haben die Angst, der eiserne Vorhang geht wieder zu, das Land ist total am Absturz, auch durch die ganzen Sanktionen. Ja. Und dann natürlich gibt es auch noch die anderen Länder, der russisch sprechenden Länder. Ja. Hier nochmal so die Gesamtzahlen, also die Aliyah gemacht haben von Januar bis April. Im Vergleich 21 letztes Jahr waren knapp 2000 aus Russland, knapp 1000 aus Ukraine. Dieses Jahr Russland schon über 8000, Ukraine knapp 9500 und weltweit ohne Äthiopien letztes Jahr knapp 6800, die ersten 4 Monate dieses Jahr schon 21.500 fast. Ja, also das seht ihr, das ist natürlich dramatisch, da kannst du dich auch nicht darauf vorbereiten. Weil die Leute auf einmal da sind, da war keine Infrastruktur da, die Leute waren auf der Straße. Ich kann mich erinnern an einem, ein Freitag oder so, die Jewish Agency ruft uns an, da sollten wir, also wir haben ja ein kleineres Hotel mit ungefähr 50 Betten und wir sammeln die dann und wenn wir einen Bus voll haben, dann bringen wir die nach Warschau, wo die teilweise 4 große Hotels hatten, teilweise also weit über 1000 Betten und so gleichzeitig, bis die Papiere bearbeitet hatten. Und dann haben sie gesagt, Johannes, bring keine mehr, wir mussten schon 40 auf die Straße schicken, alles voll in Warschau. Ja, behalte die das ganze Wochenende und so. Ja. Und von daher haben wir dann teilweise, mussten wir noch zusätzlich Räume woanders anmieten für unsere Volontäre, dass wir möglichst die Kapazität für die jüdischen Menschen haben. Und wie gesagt, wir haben ja auch eigene Mitarbeiter. Das sind ja 2 Dinge. Einmal, ich bin verantwortlich für meine Mitarbeiter. Ja, das ist ganz wichtig. Als EMESA Familie, wir müssen uns füreinander kümmern. Und deswegen wollte ich auch unbedingt dahin. Ja, du besuchst jemanden, der in Not ist. Ja, und die Leute sagen immer, ach, hast du da keine Angst oder so? Ja, die Leute, die da in der Ukraine sind, die haben ja auch keine Wahl. Na? Und wir machen das ja nicht aus Spaß, weil wir abenteuerlustig sind, sondern weil wir unseren Mitarbeitern zeigen wollen, ihr seid nicht alleine. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir an der Grenze bleiben, möglichst nah dran. Das heißt, wenn die uns anrufen und sagen, wir haben keinen Sprit mehr, gut, dann schauen wir, dass wir irgendwo noch Benzinkanister geben. Manchmal gibt's gar keine mehr, dass wir die vollfüllen, dann fahren wir halt 120 Liter Diesel wieder hin. Wenn die sagen, wir brauchen Essen, wir haben denen eine Waschmaschine besorgt, wir haben denen, wisst ihr, was die gesagt haben? Er bringt uns T-Shirts mit. Klar, wenn du wochenlang arbeitest, die haben ja auch unsere Mitarbeiter nur ihren Koffer dabei gehabt noch. Ja, die mussten ja, der Vadim, der Leiter, der war 10 Tage eingekesselt, in einem, weil der wohnt eigentlich in Kiew, hat gesagt, wie der Krieg angefangen hat, ach, fahr mal aufs Land. Da hat er einen Freund, der hat ihm angeboten ins Haus. Und genau da waren die stärksten Kämpfe. Auf der einen Seite vom Dorf waren die Russen, auf der anderen die Ukraine. Und wir haben, manchmal hat er dann kein Internet gehabt, meistens schon, hat er mir gezeigt. Schaut, da hinten kannst du sehen, das sind die Russen, das sind uns. Und die Raketen sind nur über sein Haus geflogen. Der hat ein Video, da kannst du sehen, wie die in vielleicht 150, 200 Meter ganze Konvois vorbeifahren. Ja. Und da waren die 10 Tage lang drin, vielleicht, ich weiß nicht, ob dieses Video das zeigt, aber ich habe euch, wir haben auf einem unserer Videos das drauf, ich habe euch mal hier nochmal was mitgebracht.
Arbeiten Tag und Nacht, um die Anja von Tausenden zu ermöglichen. Jeden Tag fliehen Tausende aus der Ukraine und täglich entfliehen mehrere hunderten jüdischen Flüchtlinge. Doch nicht nur die Oliven brauchen einen Ausweg. Die Familien der Ebenezer-Mitarbeiter in der Ukraine brauchen ebenfalls Hilfe. Die Familie von Vadim, dem Ebenezer-Leiter in der Ukraine, hat es kürzlich geschafft, das Land zu verlassen. Dies ist die Geschichte ihrer Flucht. Februar 2022. Krieg bricht in der Ukraine aus. Vadim, Natascha und ihre Familie müssen Kiew verlassen und sich in einem Dorf außerhalb der Stadt verstecken. 10 Tage lang ist der Ort vom Militär umzingelt, doch dann gelingt ihnen plötzlich die Flucht. Sie kommen in einer Unterkunft für Oliven in der Nähe von Lviv. Keine Minute vergeht, in der Janjas Telefon nicht klingelt. Das ukrainische Team arbeitet ununterbrochen. Wochenende und Feierabend gehören der Vergangenheit an. Sie nimmt die Anrufe entgegen und organisiert die nächsten Schritte. Vadim und 2 weitere Fahrer holen Menschen ab und bringen sie zur Unterkunft. Hier werden sie versorgt und untergebracht, bis sie schließlich in einem der Busse steigen, die über die Grenze in Nachbarländer oder nach Warschau fahren. Von dort aus fliegen manche direkt nach Israel. Babys und Kleinkinder, ältere Menschen und besonders Hilfsbedürftige, allen wird hier geholfen. Unter ihnen befindet sich eine 96-jährige Frau, die ganz alleine Alia macht. Endlich in einen Bus zur Grenze steigen. Für manche ist dies ein hoffnungsvoller Schritt. Für andere bedeutet es großen Kummer. Männer und Väter müssen sich von ihren Liebsten verabschieden. Es fällt allen schwer. Menschen mussten plötzlich und eilig ihre Taschen packen. Viel Zeit zum Planen gab es nicht. Besitztümer, Haustiere, Freunde und Familie müssen zurückgelassen werden. Werden wir unser Zuhause je wiedersehen? Wird das Leben je wieder so sein, wie es mal war? Es ist unklar, wie lange diese Fragen unbeantwortet bleiben werden. Nach einigen Tagen in der Unterkunft steigen auch Natascha, ihre 2 jüngsten Söhne und ihre Mutter in einen Bus, der nach Polen fährt. Ihr Mann Vadim und der älteste Sohn müssen zurückbleiben. Es gibt sehr lange Warteschlangen für Busse, Autos und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind.
So many people with pain in his eyes and crying and like with big eyes from this terrible situation.
Nach 19 Stunden Wartezeit haben sie es geschafft und sie kommen im Hotel für Oliven in Polen. Natascha und die Familien der anderen Ebenezer-Fahrer in der Ukraine kommen nun bei Christen in Deutschland unter, bis sie hoffentlich bald wieder mit ihren Familien vereint werden können.
And thank you very much for, to everybody for your prayers and everything, for your open heart for Ukrainian people, for us. Thank you.
Ja, das waren natürlich Zeiten oder sind es ja noch sehr bewegend. Wir haben die Natascha gestern gesehen. Sie ist hier bei der Doreen. Ihre Gemeinde hat sie aufgenommen, haben eine Wohnung für sie gesucht, für ihre beiden Söhne, die Teenager noch sind, unter 18, der Große durfte ja nicht mit raus. Ich war neulich in einem Zoom-Meeting mit Vadim, sagt er, oh, wir müssen Schluss machen, Polizei und Militär kommt. Und die schauen, wo sind irgendwelche Leute, die sie noch einziehen können. Und wenn du in dieser Angst lebst, du fährst durch die nächste Kontrolle und es kann sein, dass sie sagen, ja, wir brauchen dich jetzt beim Militär. Wir brauchen dein Auto auch noch gleich mit. Ja, so ein Bus wäre ja vielleicht mal ganz gut. Und diese Spannung hält ja weiter an. Ja, wir haben von zwei unserer Mitarbeiter, haben eben 19-jährige Söhne, die drüben sind, von der Tanja, die Tochter, ist rübergekommen, ja, aber andere sind eben noch da und auch unsere männlichen Mitarbeiter, die Janja habt ihr gesehen im Film auch, die ist ja auch nicht mehr die Jüngste, die könnte raus, ihr Mann, die wird wahrscheinlich ihren Mann nie mehr wiedersehen, die wohnt in der Ostukraine, der ist so krank, der konnte nicht mitfliehen, sich verabschiedet, wahrscheinlich keine Chance mehr, den überhaupt wiederzusehen. Du weißt nicht, ob du eine Zukunft hast. Und der Unterschied ist, die Juden, die rauskommen, die haben eine Zukunft. Sind auch die, man will ihnen auch nicht das Gefühl geben, ihr seid Flüchtlinge, sondern ihr kommt zurück in eine Heimat. Das ist ein ganz großer Unterschied, seelisch, ja. Wisst ihr, ich finde es super, die Gemeinde, unsere Gemeinde, wo wir sind, wir haben uns verdoppelt jetzt, weil wir so viel Ukrainer haben. Wir machen unsere Gottesdienste jetzt auf Russisch mit Übersetzung. Aber trotzdem, das werden immer Ukrainer sein, versteht ihr? Die werden nicht Deutsche werden, aber die nach Israel gehen, sie werden Israeli sein. Die kriegen in dem Moment, wo sie ankommen, ihren israelischen Ausweis. Sagen, ihr seid jetzt Teil von uns, ihr gehört dazu. Das ist ein großer Unterschied. Und es ist Erfüllung vom Wort Gottes. Der sagt, Fischer und Jäger. Und mancher Fisch wollte sich nicht fischen lassen. Und jetzt ist die Jägerzeit. Das ist nichts Schönes, Geschwister. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber das ist für uns auch Ansporn, weiterzumachen. Ist ja auch so. Ich meine, selbst jetzt viele sind hier in Deutschland und klar, wir gehen nicht zu denen und sagen, Mensch, geh doch nach Israel, ihr sollt nicht hier sein. Es ist ein Segen, dass wir sie segnen dürfen. Aber wir sollen auch beten, dass es ihnen nicht so gut geht, dass sie vergessen, was ihr nächster Schritt ist. Ihr wisst, die Aliyah auch aus Deutschland, aus Frankreich, überall nimmt zu, weil der Antisemitismus einfach eine Realität ist. Weil der Jude, der hier sagt, ich möchte mein Judentum leben, und spätestens, wenn er Kinder auf der Schule hat, die dann heimkommen und die müssen sich entscheiden, entweder ich verschweige es, dass ich Juden bin, oder ich bin einfach so gewissen Ausdrucken, ist heute normal. Da können diese ganzen Programme der Regierung, weißt du, das ist schön und gut gemeint, aber je mehr die machen, desto mehr steigt der Antisemitismus. Na, jedes Jahr, kannst du ja nachlesen, Verdoppelung, Verdoppelung, Verdoppelung. Ja, und das ist sehr, sehr traurig. Und von daher, klar, gleich können wir auch so Fragen stellen. Von daher ist es wichtig, dass wir beten, dass wir auch für die beten, klar, die jetzt noch nicht nach Israel können, oft weil sie keine Papiere haben aus verschiedenen Gründen, aber dass wir beten, Herr, richte ihr Herz auf Israel. Und in der Zeit, wo sie hier sind, wollen wir sie segnen, wollen wir ihnen Gutes tun. Amen. Auch ihr müsst verstehen, wenn die zu uns ins Hotel kommen, dann gehen wir nicht gleich hin und sagen, ja, wo willst du denn eigentlich hin? Jetzt kommen ja die Traumatisierten. Neulich hatten wir eine ganze Gruppe von Frauen, die von den russischen Soldaten missbraucht wurde. Ihr wisst, da gibt es ja Einheiten, die machen nichts anderes, wie Frauen zu missbrauchen und zu misshandeln. Das wussten wir schon vorher. Wir hatten eine Gruppe Holocaust-Überlebenden. Manchmal wissen wir schon ein paar Tage vorher, weil wenn die sich auf den Weg machen, dann sind die ein paar Tage unterwegs und dann reservieren wir schon die Plätze für die. Und dann die Leute am Anfang, manche sagen erstmal gar nichts. Manche, die reden sofort und die brauchen das auch. Das Bild gezeigt dort viel von diesem Mann, alleinerziehenden Mann mit seinem 6-jährigen Kind, der diesen Angriff auf dem Bahnhof überlebt hat. Das Kind hyperaktiv war und der hat uns immer seine Videos gezeigt von den Raketen und von den Toten und Verletzten, die dann da waren am Bahnhof. Das brauchte er, einfach um das loszuwerden. Ja, aber andere sagen erstmal gar nichts. Sie sitzen nur in der Ecke und schweigen und du gibst dann dem Kind was zu spielen und so, aber dann nach ein paar Tagen tauen die auf und so. Und wir haben unseren Mitarbeiter gesagt, ihr müsst ganz vorsichtig sein, ganz lass denen Zeit einfach, ja. Und dann, manche sagen vielleicht sofort, ich will da und dahin, manche sagen, ich will einfach nur erstmal schlafen, ja. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt nicht das Einheitliche oder so, ja. Und es gibt auch viele Gründe, eben warum viele noch nicht gehen wollen, vor allem, weil sie nicht ohne ihre Männer gehen wollen. Das ist ein ganz großer Grund. Ja, es ist ja auch nicht leicht. Ich sehe es jetzt bei denen, die in unserer Gemeinde sind. Jetzt keine Juden, aber halt Christen, meistens ohne ihre Männer. Ja, sagst du denen, ja, wie lange bleibst du denn? Ein Jahr, zwei? Willst du jetzt ganz hier in Deutschland? Ja, ich meine, wisst ihr, vor 3 Monaten wusste die noch nicht mal vielleicht, wo Deutschland ist. Ein bisschen übertrieben, aber versteht, da hast du nicht nachgedacht, dass ich mal wegziehen werde. Und jetzt auf einmal solche Fragen, wie wollen die sich denn da entscheiden, geht doch gar nicht. Ja. Und deswegen, das braucht noch viel Geduld. Und jetzt merken wir auch, dass langsam die Traumata eben so aufbrechen. Also dass Leute, die am Anfang, die waren erstmal froh, in Sicherheit zu sein. Aber dann kommt es so. Das merken wir bei uns selber, bei unseren Mitarbeitern. Ich manchmal, selbst wenn ich diesen Film sehe, ich habe es ja miterlebt, dann das bewegt mich jetzt immer noch, wenn ich dran denke, wenn ich mit denen spreche eigentlich. Ja. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein, sondern ich sollte dort sein. Wir wollen mit denen stehen. Aber es ist ja auch wichtig. Wir machen jetzt diese Tour hier durch ganz Europa. Wir haben, glaube ich, 11 oder 12 Teams, die in Europa unterwegs sind, über Alia berichten, über Israel, weil wir merken, Mensch, die Gemeinden, die kriegen noch gar nicht so mit, was Gott eigentlich, was so am Laufen ist, wie die Welt erschüttert wird. Und auch wir brauchen Volontäre. Ich meine, wir haben das Wunder erlebt. Wir haben jetzt über 3 Monate einen Durchschnitt von 10, 15 freiwilligen Helfern gehabt. Sehr viele aus Deutschland. Die meisten Deutschland, Holland, Frankreich und Schweiz. Die Franzosen, die haben jetzt keine mehr. Die haben gesagt, wir sind jetzt erschöpft. Und wir haben das auch gebraucht. Jetzt haben wir ein bisschen runtergefahren im Moment unsere Aktivitäten, weil weniger laufen. Aber wir haben weiter das Hotel. Und wir wollen das so weit, solange es geht, wollen wir das behalten. Und ich komme jetzt gerade aus Polen und ich habe eben gesehen, Herr, was sollen wir machen? Kostet ja auch viel und so. Und wir haben jetzt nicht mehr jeden Tag das so gefüllt. Und dann hatte ich den Eindruck, ich soll beten, dass vielleicht eine andere christliche Organisation, zumindest für ein paar Wochen oder Monate, ihre Volontäre dort unterbringen. Dann können wir uns das teilen. Und wir können es weiter behalten, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn das jetzt die das öffnet für andere Gäste, wir haben nur einen Raum, so wie hier, wo wir essen, wo wir unsere Teammeetings haben, wo wir unser Büro haben. Also dieses Büro, wo ihr gesehen habt im Film, das war in der Ukraine. Das war natürlich sarkastisch, ironisch gemeint. Wunderschönes Hotel. Das ist ein Mini-Hotelzimmer mit einem kleinen Schreibtisch, wo vielleicht die Mikrowelle draufsteht, ist unsere Küche für die Mitarbeiter und ihr Büro und das ist alles, wo die jetzt seit 3 Monaten leben. Wir haben schon ein bisschen komfortabler, aber wir machen dort alles in dem Hotel. Wir kochen für unsere Gäste, außer das Frühstück, das machen die Hotelmitarbeiter. Wenn die das jetzt normalen Hotelbetrieb haben, können wir das ja nicht mehr machen. Das Hotel ist voll mit Hilfsgütern. Wenn wir wieder eine Lieferung kriegen, dann lagern wir die. Wenn ein großer Laster kommt und tun die dann langsam mit unseren kleinen Minibussen dann halt rüberfahren in die Ukraine, weil es viel besser, einen großen Lasterbox im Moment gar nicht rüberschicken. Tagelange Wartezeiten. Ja. Und was halt jetzt, wo weniger kommen, was wir machen in der Ukraine, die gehen unsere Teams jetzt in die Flüchtlingslager in der Ukraine, sind ja auch ganz viele. Und denen geht langsam jetzt das Essen aus, weil am Anfang, die ersten Wochen, haben die Leute viel gespendet und war genug da. Und jetzt sagen die, du kommst da nur rein, wenn du Essen mitbringst. Ja. Und dann packen die halt so Essenspakete. Wir da, war jetzt mal ein Beispiel eben, ich glaube heute für ein Video, wir haben 50 Essenspakete, 5 für 50 Familien und 10 von den 50 Familien waren jüdisch. Jetzt letzte Woche waren sie in der Schule und haben dann eben auch dort Essen hingebracht, haben darüber gesprochen, über Aliyah, über Israel und am Schluss sagt die Schuldirektorin, ja, ich bin eigentlich auch jüdisch, kann ich auch Aliyah machen. Ja, die waren schon enttäuscht, dass sich von den Leuten keiner gemeldet hat. Aber das ist so ein Türöffner jetzt einfach. Ja. Und so ist es ja auch mit unserem Foodtruck, das sagen wir jetzt auch nicht, bist du jüdisch, dann kriegst du eine Tasse Kaffee oder so. Das ist natürlich für alle, das ist Fishing-Dienst. Ja, wenn du fischst, dann fängst du vielleicht auch mit dem Netz viele und du schaust dann, welche die sind, genau die du suchst. So arbeiten wir, das ist natürlich anstrengender, wie jetzt die ersten Wochen kamen so viele, da waren so viele Juden und da mussten wir gar nichts machen. Die, wie gesagt, jemand vorhin gefragt, die kamen von alleine. Ja, und es spricht sich dann rum, irgendein Rabbi, sogar aus Deutschland oder aus New York, kann ich mich erinnern, ein Anruf, ja, wir haben hier eine 74-Jährige aus unserer Community, deren Kinder oder Enkel sind bei uns in der Synagoge, könnt ihr dir helfen, hier ist die Adresse. Und ich habe das heute früh gesagt, wir sind auch dabei, das machen zwar nicht unsere eigenen Mitarbeiter, aber es gibt so einen Pool, es gibt so Untergrundaktionen, da darf ich euch auch leider nicht viel sagen, aber so viel, die sind relativ gefährlich und die sind halt auch mit, da musst du halt auch viel Geld an bestimmte Leute, an die richtigen Leute zahlen, sonst kriegst du die nicht raus. Aber wir haben gesagt, solange wir es haben, machen wir das. Und da haben wir sehr viel einbezahlt, aber haben auch schon sehr viel Leben retten können. Ja, aus Mariupol, aus anderen Städten. Und das ist dann schon manche, letztens, wie ich noch da war, kamen welche aus Mariupol, was die uns erzählt haben. Und das sagen alle, was ihr seht im Fernsehen, das ist noch das Harmlose. Das ist noch das Harmlose. Und dann, weißt du, was mich schockiert, dass es Christen gibt in Deutschland, die Videos umschicken, das ist alles nur Fake. Da gibt es gar keinen richtigen Krieg, das ist alles nur gespielt. Also jeder, der das sagt, sage ich, komm mal zu uns in ein Hotel, dann sprech mal mit ein paar der Flüchtlinge und dann sagen mir, die haben sich alle nur abgesprochen, das ist alles nur erfundene Geschichten. Sprech mal mit einer Frau, die vergewaltigt wurde von einem russischen Soldaten. Überleg dir mal, bevor du solchen Unsinn rumschickst. Und dann steht noch dahinter Russian TV. Also manche Christen kann ich wirklich nicht verstehen, Geschwister. Also wie blind musst du sein? Ich sage nicht, dass die Ukrainer keine Propaganda machen. Sind wir mal ganz ehrlich. Auch die ukrainische Regierung ist viel Propaganda und viel wird nicht gesagt. Weil wenn die alle sagen würden, was die Realität ist, dann würden die Soldaten noch mehr weglaufen, was sie auch machen, weil da keiner hin will. Das müssen wir auch ehrlich sagen. Aber eine Realität ist, es ist, also eigentlich fast alle von den älteren Leuten, die kamen, und wie gesagt, wir hatten viele Ältere, also jüdische, nicht jüdische, die haben alle gesagt, es ist eigentlich fast schlimmer wie im Zweiten Weltkrieg. Da waren sie Nazis noch lieber. Und das sage ich mit sehr viel Vorsicht, weil, okay, die haben es vielleicht vergessen, wie es war oder so, aber in gewisser Weise ist was dran, weil heute die Waffen viel brutaler sind, viel grausamer. Und bewusst die Infrastruktur zerstört, die bewusst die Leute ausgehungert werden, dass sie nichts mehr haben. Weil gerade die Elternleute, die wollten ja nicht gehen. Viele sagen ja, warum sind die nicht früher gegangen? Weil die gesagt haben, weißt du, ich habe einen Krieg überlebt, ich habe Auschwitz überlebt, dann werde ich das auch noch überleben. Nur, wenn du nichts mehr hast, wenn du am Verhungern bist. Wir hatten eine Gruppe von Flüchtlingen, die haben uns erzählt, sie haben mit 100 Autos, Zivilautos geflohen und auf jedem Auto stand drauf Kinder, und alles, da gibt es so, was du da so draufschreiben musst. Von den 100 Autos haben es 12 geschafft. Da kannst du dir vorstellen, wie traumatisiert die sind, die es geschafft haben. Ja. Und wenn du dann diese Geschichten hörst, und ich verstehe ja nicht Russisch, wir brauchen immer einen Übersetzer, ich kriege ja nur einen Teil mit, da kannst du dir vorstellen, was wirklich geschieht. Und Geschwister, die Sache ist noch nicht vorbei. Auch im Moment kommen weniger, jetzt ist wärmer, jetzt ist nicht mehr Schnee, alles ist auch mal gut so, aber das geht ja noch weiter. Ja, und wir wollen dort sein, solange der Herr uns das erlaubt. Das ist ein großes Vorrecht. Ihr müsst euch verstehen, wir hatten in Polen vorher so gut wie keine Arbeit. Auf einmal brauche ich da ein Team, auf einmal brauchen wir hatten hier keine Fahrzeuge. Und Gott hat uns bisher versorgt, dass wir sofort einen Bus kaufen konnten. Andere kamen mit ihren Privatbussen. Das war halt einfach notwendig. Wir brauchten teilweise 5, 6 und mehr Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz, weil so viele kamen. Und wenn ich heute eine Gruppe fahre, meinetwegen nach Warschau dann zum Flughafen, dann habe ich ein Fahrzeug, ein Team den ganzen Tag gebunden. Und wenn es vielleicht 15 Leute sind, ich muss mit 3 Autos fahren, dann habe ich 3 Teams gebunden einen Tag lang. Versteht ihr? Oder wenn ich eben ein Team in die Ukraine schicke, dann sind die einen Tag unterwegs. Ja. Auch wenn das vielleicht nur 200 Kilometer Fahrt ist, nur das sind nicht 200 Kilometer deutsche Autobahn. Ja. Und das ist ein Wunder, wie bisher Gott uns versorgt hat. Wirklich mit Mitarbeitern. Auf einmal waren Leute da, die Polnisch konnten. Unser Teamleiter dort, der ist Pole, aber in Deutschland aufgewachsen. Den haben wir jetzt nochmal verlängert bis Ende November. Der macht eine super Arbeit dort im Hotel. Wie gesagt, die Volontäre haben sich wirklich eingesetzt und wir haben auch Volontäre abgelehnt, weil wir gemerkt haben, manche haben es nicht verkraftet. Ich muss auch sagen, die ersten Tage, die erste Woche, wo ich da war, du hast die abends, nachts nur noch geweint, weil du hast sowas nicht erlebt. Und manche mussten auch gehen, weil sie gesagt haben, seelisch, du verkraftest es nicht. Oder die Arbeit war zu hart, weil du hast einen 20-Stunden-Tag. Jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr, aber die ersten 5-6 Wochen war einfach so. Weil du kannst ja nicht nachts um 3 sagen, wenn du einen Anruf kriegst, wir sind jetzt an der Grenze. Ich kann mich einmal erinnern, da waren wir gerade schon auf dem Rückweg. Es war schon ganz spät. Auf einmal, oh, sind gerade eine 11-köpfige Familie angekommen. Ja, klar, wieder umgekehrt. Egal, da schaust du auch nicht mehr. Das als Deutscher, ich war immer auch Beamter, musste ich schon überwinden. Da zählst du nicht, wie viele Sitze du im Auto hast, sondern rein mit den Leuten. Und wie wir in der Ukraine waren, da sind wir sind Kilometer auf der Autobahn auf der Gegenfahrbahn gefahren. Da würde hier eine falsch. Zum Glück war ja dann dieser Bus da vor uns, habt ihr gesehen. Bei dem einen, das würde ich ja gar nicht machen, weil wir haben gesehen, wenn wir uns jetzt hinter den anderen Autos anstellen, dann brauchen wir 2 Tage, bis wir wieder rauskommen. Ja, ist einfach so. Dann fährst du auf die Gegenfahrbahn. Irgendwie, Gott hat wirklich Wunder geschenkt. Ich hab's, wie wir das zweite Mal rein sind, das war auch so ein Wunder. Jetzt ist ja so, dass so viele in die Ukraine reingehen. Da war ja am Anfang wollte ja kaum einer rein. Jetzt wollen viele zurück und was weiß ich, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Und ich habe gedacht, wenn wir uns jetzt da anstellen, dann sind wir bis heute Abend noch nicht mal an der Grenze. Dann sind wir auch an allen, an der ganzen Schlange vorbeigefahren. Auf einmal war da ein Polizeiauto und ich habe gedacht, oh, jetzt holen sie uns raus. Das haben wir schon bei anderen gesehen, haben ihnen gesagt, kommt wieder hinten anstellen. Und wir reden hier 5-6 Kilometer Schlange, wo vielleicht so alle Viertelstunde mal eine Autolänge, wenn überhaupt, nach vorne geht. Also das hätten wir in einem Tag nicht geschafft. Kommt die Polizei, aber dann fährt die vor uns her. Ich meine, wir fahren an allen vorbei. Ich habe mein Team, ich bin dann normal nicht so mutig und die alle im Auto, Johannes, fahr einfach. Ne? Und ich so, fahr bis an den Grenzzaun vorne und wir haben wirklich alle überholt. Und wir waren in 45 Minuten waren wir auf der anderen Seite. Und das war, ich kann dir nicht sagen, es war wie ein Engel. Weißt du, da waren auch andere Hilfsautos, weil es nicht so, weil wir ein Hilfsauto hatten. Auch andere Hilfsautos waren da gestanden. Und vielleicht haben die alle gebetet in meinem Team, weil die abends wieder daheim sein wollten. Oder weil die Tanja einen Ehemann sehen wollte, ich weiß es nicht. Johannes, fahr doch einfach. Ne? Und ich so, ich bin Deutscher, ich mach sowas nicht. und du machst es einfach. Und einmal war es so, da hatten wir ganz klar vom Herrn den Eindruck, am Abend vorher, ah ja, das war auch interessant, wir haben schon alles gepackt, ein ganz großes Auto. Und dann ist dem Fahrer so schlecht geworden, er musste sich übergeben und so. Ich meine, ich hätte es auch fahren können. Aber irgendwie, es war ein Zeichen von Gott. Und Gott hat mir gesagt, Johannes, bete nochmal. Und wir hatten den Eindruck, fahrt mit dem kleinen Auto, packt um und macht nur noch ein paar andere Details, die will ich jetzt nicht sagen. Und wir haben das gemacht. Und ich sage euch, mit dem anderen Auto wären wir nie rübergekommen. Das kann ich euch erzählen privat, warum nicht. Aber das war ein Wunder. Ja, auch dieses blaue Auto, wo ihr gesehen habt, das hat nämlich 2 so Blinker oben drauf, weil das war früher ein Taxi für Schulkinder. Das war auch ein Wunder, wie wir den bekommen haben. Aber der sieht so offiziell aus. Dann machst du deinen Warnblinker an und alle denken, du bist irgendwie so ein Offizieller und so. Und es war wirklich so, ja. Und einmal, dann, wenn wir rüber sind, hatten wir den Eindruck, so jetzt fahren wir einen ganz anderen Grenzübergang. Weil es gibt so 4 Grenzübergänge, die so innerhalb von zwischen 45 Minuten und 2 Stunden von uns, die wir nehmen können. Und dann sind wir eingefahren, den wir vorher nie gefahren sind. Und bei uns war da schon 10 Kilometer Stau in die Ukraine rein. Also da war die Wartezeit war schon so 3 Tage eigentlich. Und ich habe gesagt, Leute, das können wir nicht machen. Und dann so, fahr den anderen Grenzübergang, wir sind dorthin und da war nicht ein Auto vor uns. Und ich kann sie bis heute nicht erklären. Ich sage, okay, da dürfen Laster nicht fahren, aber halt auch Privatautos haben die anderen stehen. Warum da keiner gefahren ist, ich weiß es nicht. Das war die beste Fahrt bisher. Das war eine super, super Route, das ging alles gut. Und wir mussten die Grenzer noch aufwecken. Ja. Das war, weil wir früh da ankamen und sagen, ja, wir wollen da. Da war, kam lang keiner, wir waren da. Wir so, ja, jetzt fahre ich einfach weiter. Dann fahre ich, dann kam einer raus. Dann musste ich wieder zurückfahren. Sag ja, da war ja keiner, wollte ich einfach durchfahren. Ja? Dann kamen sie und war aber überhaupt kein Problem. Und so haben wir gemerkt, wir müssen jedes Mal beten. Wer fährt mit dem Auto? Was transportieren wir auch? Mit welchem Auto fahren wir? Da hatten wir nämlich ein Schweizer Auto. Das war dann auch gut, weil das sieht irgendwie seriöser aus, so Schweizer, das, na, irgendwie. Und so jedes Mal hat Gott uns so spezifische Dinge gezeigt und jedes Mal war das dann auch genau richtig. Und das ist so wichtig, das Gebet und auch die Unterstützung von euch Gläubigen. Ich weiß, in Deutschland haben sehr viel gebetet, wir haben einen speziellen Gebetsbrief auch. Als Corona anfing, haben wir ja diese Online-Gebete angefangen, international. Wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, weit über 500 Gebetstreffen gehabt. Bis heute beten wir jeden Tag, Montag bis Freitag, mit durchschnittlich vielleicht, würde ich sagen, 25 bis 40 Leute, jeden Tag seit Corona, seit März von vor 2 Jahren. Und wir haben gemerkt, wir brauchen das. Wir brauchen Gebet, wir müssen auch auf den Herrn hören und nicht so dieses Gebet, Herr, ich will was tun, jetzt segne mal meine Werke, sondern Herr, was ist von dir dran? Wir müssen so auf ihn hören und wir müssen dann gehorsam sein und wenn er sagt, geh, dann geh und wenn er sagt, steh, dann bleib stehen. Ja? Wir werden immer abhängiger von dem Herrn und deswegen ist so gut zu wissen, es gibt in Deutschland eine Gemeinde, es gibt Christen, die hinter einem stehen, die hinter dem Team stehen. Ja? Ihr könnt es nicht zu viel überschätzen, wie wichtig das ist für die, dass sie wissen, dass es hier in Deutschland Leute gibt, die sie unterstützen. Und nicht nur jetzt mal ein paar Wochen. Wisst ihr, weil was wird sein, und das sehen wir jetzt schon, die Presse, das wird immer weniger, weil die Leute werden ja kriegsmüde. Du kannst es ja gar nicht mehr lesen. Mir sagen auch Leute, ich schaue schon gar nicht mehr Nachrichten. Kann man ja auch verstehen. Nur weißt du, für mich sind das nicht Nachrichten, für mich sind das Freunde. Ich kenne ja die, ich bin ja seit über oder fast 30 Jahren regelmäßig in der Ukraine. Wir haben dort Gemeindeaufbau gemacht, wir haben dort evangelisiert. Wir haben natürlich jetzt als Leiter von Ebenezer, sind es ja meine Mitarbeiter, ich bin ja direkt verantwortlich, aber es sind nicht nur Mitarbeiter, das sind Freunde. Wir haben so viele Dinge erlebt, wir waren zusammen unterwegs. In fast allen Städten, die da immer kommen, die großen Städten, war ich mal irgendwo. Wir haben Phishing-Einsätze gemacht, die Doreen hat es heute erzählt. Das heißt, du hast ja einen Bezug dazu. Ich war in vielen Gemeinden, wo ich gepredigt habe dort. Du kennst ja diese Orte, du weißt ja ein bisschen die Mentalität der Leute und so. Und wie gesagt, das sind ja Freundschaften auch, das ist ja Familie. Und ich habe gesagt, wir wollen nicht nur jetzt so ein paar Wochen, weil es so ein Medienhype gibt, sondern auch wenn die Medien ruhiger werden. Wisst ihr, die richtigen Probleme fangen ja dann auch erstmal an, selbst wenn der Krieg jetzt vorbei ist. Das Land ist nicht mehr dasselbe. Auch mit den Leuten hat es ja was gemacht. Ich habe ja auch eine große Herausforderung. Wisst ihr, wir haben ja auch ein Team in Russland. Vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, aber das soll bitte nicht veröffentlicht werden. Das ist, wisst ihr, in Russland, Krieg in der Ukraine, das sind 15 Jahre Gefängnis. 30 angestellte Mitarbeiter in Russland. Ich meine, klar, bei den Aliyah-Zahlen, das Maximum ist der Kaffee und Kuchen wartet schon. Aber ich möchte auch heute, die heute früh nicht da waren, nochmal ermutigen. Wir haben ja so einen YouTube-Kanal jetzt, der heißt Aliyah News. Den macht meine Tochter, die Ruth hier, und mein Sohn macht den Schnitt. Und der Steven und ich geben ein bisschen unseren Senf dazu. Aber im Prinzip machen die das hauptsächlich. Schaut euch das an, alle 2 Wochen, so ein 7-8 Minuten Videoclip über unsere Arbeit, den kann man auch gut weiterschicken. Das ist einfach, dann kriegt ihr ein bisschen Einblick. Aber betet für uns, betet für die Mitarbeiter, vor allem für die ukrainischen Mitarbeiter. Unsere eine, die Tanja, wo ihr gesehen habt, die hatte dann auch mal einen Zusammenbruch, weil sie einfach, wisst ihr, auch ihr Land und so und diese, ja, du hörst die Geschichten den ganzen Tag, das nimmt dich ja auch mit. Aber der hat sie wieder aufgerichtet und ja, dass der Herr weiter mit uns ist, dass uns Weisheit gibt, das Richtige zu machen. Weil du bist in so einer Situation, du möchtest alles machen, aber das kannst du ja nicht. Du musst sehen, Herr, was ist unsere Aufgabe? Und ja, dass wir genau das wissen und dass wir da im Glauben das dann auch tun. Und ich weiß, dann wird Gott auch weiter mit uns sein. Ja. So, lasst uns vielleicht da jetzt einfach nochmal beten. Und ansonsten, da außen gibt es Material. Ich habe das heute früh schon gesagt, wir verlangen nichts dafür. Nimm das mit, bestell ruhig unser Heft auch alle 4 Monate oder 4-mal im Jahr, alle 3 Monate kriege ich dir das zugeschickt. Oder von den Büchern. Nehmt euch das ruhig mit und erlaubt Gott, dass er was an eurem Herzen tut. Vielleicht können einfach nochmal einige jetzt, ich denke, wir haben jetzt schon einiges gehört, einfach nochmal beten jetzt für die Ukraine. Heute Morgen haben wir auch schon für Israel gebetet, das ist auch gut, aber ich denke, jetzt sollten wir auch mal für die Ukraine beten. Für die Geschwister dort, für die Christen, für die Familien, die zerrissen sind, für die Leute, die immer noch in den Kellern drin sind, in den Städten, wo gekämpft wird, für die wirklich verzweifelt sind, die Angehörige verloren haben und auch für die vielen, die jetzt hier auch in Deutschland ja sind oder in Polen sind ja die meisten. Ja, es ist auch eine Chance, dass Erweckung in dieses Land kommt, weil viele sich jetzt auch zum Herrn hinwenden. Es ist auch eine Realität. Und dass wir auch beten, Herr, ja, lass sie erkennen, du bist der Herr. Und dass sie auf dich vertrauen und dass weiter Wunder geschehen. Und natürlich für die Ulim. Vielleicht einfach, wie der Herr euch führt, dann steh einfach auf, wenn du kannst. Ein kurzes, lautes Gebet, so haben viele die Möglichkeit zu beten und ich schließe es dann ab.
Wir loben und preisen dich, dass dein Arm nicht zu kurz ist, zu helfen in der Not.
Herr Vater, und wir preisen dich. Du bist der Retter, du bist der Heiland, du bist der Versorger. Herr, du hast das Meer geteilt, um dein Volk rauszuführen. Und so wirst du auch heute Türen öffnen für dein Volk, um sie heimzubringen. Herr, und auch für deine Gemeinde, um aufzustehen. Vater, wir beten auch, dass die Gemeinde in unserem Land wirklich wach wird und ein ja wieder dich sucht und dich im Zentrum hat, um in diesen Zeiten der Erschütterung wirklich auf dem wahren Fundament steht, auf dir und auf deinem Wort. Vater, wir beten, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt, nicht um uns irgendwelche Gefühle zu geben, sondern um uns auszufüllen mit Freimut, dich zu bekennen, deinen Namen zu bekennen und dein Werk zu tun, dass die Furcht von den Christen weicht. Herr, dass wir in der Erwartung, dass du bald wiederkommst, leben und dein Werk tun können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe euch noch eine Sache mitgebracht, aber du willst noch was sagen? Noch ein Segen. Ein Segen aus Israel, weil mein Hebräisch nicht so gut ist. Ein gesungenen Segen aus Israel. Es war ein wunderschöner Segen, den es im Übrigen auch in deutscher Sprache gibt. Ich höre ihn in letzter Zeit öfter auf dem Friedhof. Und es berührt mich jedes Mal. Ja, ich sitze schon eine Weile auf meinem Stuhl und überlege, wie kann ich Danke sagen? Und ich sage es mal so, es ist uns eine unglaubliche Ehre, dass ihr zu uns gekommen seid. Du ja schon öfter bei uns im Haus, ihr, deine schönen jungen Leute, die ganz lieb zu uns sind, dass wir konnten mit ihnen auch persönlich reden. Wir haben Unglaubliches gehört, gesehen heute. Ich glaube, es ist in Lübeck einzigartig, dass so ein Tag mal hier in Lübeck stattgefunden hat. Und das ist der Anfang. Das ist nicht das Ende. Ja, wir können nur wirklich Danke sagen. Aber wir müssen auch an die Ernsthaftigkeit denken und sehen, die Lieben, die hier vorbeigekommen sind und alle, die mit ihnen zusammenarbeiten, das sind Lebensretter. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal Lebensretter persönlich kennengelernt habt. Das sind junge Menschen, die sich für Jesus wirklich entschieden haben, die mit Heiligen Geist gesegnet sind und mutig geworden sind, weil menschlich kann man das nicht. Und das ist unterstützenswert. Das ist das, was wir als Arche wirklich auch liebend gerne unterstützen. Das muss so gesagt werden und das muss so weitergetragen werden. Die Menschen, vor allen Dingen die Christen, die es nicht wissen, müssen es erfahren. Eigentlich hätten wir den Bibel-TV einladen müssen heute. Ich habe da sogar einen Kontakt, ich habe das nur vergessen. Das wäre es doch noch gewesen. Ja, wir wollen gerne euch unterstützen, nicht nur mit Gebet, sondern auch in der Tat. Und wir laden euch ein, wer es mag, wer es kann und möchte, dafür diese Arbeit gerne ein Dankopfer vorne in den braunen Kasten einwerfen. Wer es wechseln möchte, man kann sogar den Deckel aufmachen. Das ist auch kein Problem, da wurde ich heute auch schon danach gefragt. Aber eins ist klar, was da reinkommt, das geht in eure Arbeit. Und wir werden sehen, was wir als Gemeinde dazu tun können, nach unseren Möglichkeiten. Nochmal herzlichen Dank, euch Gottes Segen, viel Kraft und unsere Zusage, wir werden euch im Gebet begleiten und das intensiv. So, nun ist der offizielle Teil zu Ende. Jetzt geht natürlich niemand nach Hause, fast unbemerkt. Haben sich heimlich ein paar Torten eingeschlichen nebenan und ein paar andere Leckerlis vielleicht. Und deswegen gibt es gerne noch ein Stück Kuchen und einen Kaffee oder einen Tee oder was ihr gerne möchtet. Nebenan ist das Buffet, die Teller, da könnt ihr es holen, es drinnen oder draußen essen, wie ihr möchtet. Ihr seid alle jetzt noch herzlich eingeladen. Gottes Segen.